So, jetzt komme ich gerade wieder von der Bühne auch herunter. Ihr wisst, ich bin immer sehr für Nörchi zu euch und möglichst auf Augenhöhe. Ja, Josie, herzlichen Dank für deine Moderation. Also mir ist da heiß und kalten Rücken runtergelaufen und ich habe gar nicht gewusst, wie viel Energie von dir im Namen Jesu hier ins Plenum und auch zu mir schwappt. Also das ist ja unglaublich. Also herzlichen Dank für, ja, in aller Demut vor Jesus, aber herzlichen Dank für deinen Auftritt und für deine Worte und dass du einen roten Teppich ausgerollt hast. Und das gibt mir jetzt auch so richtig guten Schwung und auch Gewissheit und ein bisschen Sicherheit, die ich nämlich auch brauche. Weil ich bin hier ganz allein und ihr seid ganz viele, oder? Also das macht auch immer wieder eine ganze Menge mit mir persönlich. Ja, ich habe euch einen Bibelabschnitt mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 41 bis 44. Und ihr werdet sofort merken, hier ist überhaupt nicht viel Action. Und deswegen ist so wichtig, auch was der Josie auch gebetet hat, es geht um geöffnete Augen, es geht um Einblick, tieferen Blick, Durchblick. Und ich lade euch ein, einfach mal zuzuhören auf Gottes Wort. Und als er, Jesus, nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, es geht um die Stadt Jerusalem, wenn doch auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Ja, was ist hier eigentlich los? In Jerusalem ist Frühling. Sicher so fantastisches Wetter ist ja meistens, wie hier jetzt heute Morgen auch. Und Jesus zieht mit seinen Jüngern, mit seinen Mitarbeitern in Jerusalem hinein und alle jubeln ihm zu und rufen Hosianna. Und Jesus als König der Juden und als Friedefürst auf einem Esel sitzend zieht in Jerusalem ein. Alle jubeln und kurze Zeit darauf auf dem Ölberg, da finden diese vier Verse statt, die ich euch gerade gelesen habe. Lesen wir von Jesus, er weint. Das ist so krass und es ist so paradox. Was ist denn da los? Sehen denn die Menschen in Jerusalem mehr als Jesus selber? Warum dieser himmelweite Unterschied auch? Und in euren Bibelübersetzungen findet ihr so die Überschrift, Jesus weint über Jerusalem. Vielleicht geht es euch so wie mir auch ganz lange. Ja, das ist so eine Überschrift, Jesus weint über Jerusalem. Also emotional schwappt da nicht gerade viel über zu mir hin. Und deswegen ist es ganz spannend, mal genauer zu schauen, was dort eigentlich steht. Die Formulierung ist nämlich viel, viel krasser. Genauer übersetzt heißt es dort, Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Und die Formulierung ist so wichtig, wird überfallen von einem lauten Schluchzen. Hin und wieder mal habe ich auch nah am Wasser gebaut, wenn irgendwas sehr emotional ist oder mich sehr berührt auch. Und vielleicht kennen das einige von euch auch. dann gibt es kein Halten. Da kann ich mir noch sagen, so blöd und so deppert, dass ich jetzt nur hüle und das will ich einfach nicht und abschluckere und so. Aber das geht einfach nicht. Und genauso heißt es auch hier, also nicht Jesus weint über Jerusalem, als wenn er alles so im Griff hat, weint über Jerusalem, sondern, ich will euch nicht mit Grammatik stressen, aber so passive Formulierung, Jesus wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Da gibt es für ihn kein Halten. Und das finde ich jetzt sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Warum ist denn so viel Bewegung hier bei Jesus vorzufinden? Es ist das eine und das Zentrale. Und das möchte ich gerne euch heute Morgen ins Bewusstsein heben und mir auch, also uns ins Bewusstsein heben und deutlich machen. Die Leute in Jerusalem, auf die Jesus mit seinen Mitarbeitern vom Ölberg schaute, da auf Jerusalem. Und was er dort sieht, die Menschen dort, die sich so gut einpassen und einfügen da ins ganze Stadtbild, sie sind verloren in der Ferne von Gott bis in alle Ewigkeit. Und deswegen, ich sage es jetzt einfach deutsch und deutlich und ein bisschen normalsprachlich auch, deswegen heult Jesus Rotz und Wasser wegen diesen Menschen, die er dort sieht in Jerusalem. Ihm ist es offensichtlich nicht so gegangen wie uns vielleicht. Vielleicht, also einzelne von euch haben vielleicht auch diesen Leporello, dieses ganz lange Foto von Jerusalem, auch mit dem Felsendom in der Mitte und so. Und das sieht ja prächtig aus. Also ich sag mal so, Israel-Liebhaberinnen und Liebhaber haben das vielleicht so an der Wand. Und so hat es für Jesus nicht ausgesehen. Dieses Leporello an der Wand zu haben, das kann uns ja berühren und das können wir schön finden. Aber was Jesus sieht, findet er überhaupt und gar nicht schön. Denn die Menschen in Jerusalem, sie sind ohne Frieden. Und deswegen fließen dem Sohn Gottes die Tränen über das Gesicht. Und das Krasse ist, müsst ihr euch nur mal vorstellen, Jesus, immer wieder der Retter, der Sohn Gottes, aber der Retter und der Messias, ist in Jerusalem unterwegs und die Menschen in Jerusalem haben ein Brett vorm Kopf und merken nicht, dass die Rettung mitten unter ihnen unterwegs ist und schlussendlich rufen sie sogar, kreuzige ihn, Kreuz liegen. Das ist unglaublich krass. So ahnungslos sind die Einwohner von Jerusalem. Und angesichts ihrer bedrohlichen Zukunft, also die Heilige Schrift, Jesus sagt ja auch, was jetzt rein menschlich gesehen, äußerlich gesehen, Jerusalem blüht, nämlich dass Feinde kommen werden, die Mauern schleifen etc., weil Jerusalem den Retter nicht angenommen hat. Deswegen wird das Jerusalem blühen. Sie sind am Jubeln, Hosianna, kurz vorher, und Jesus ist am Weinen. Wie verrückt, wie krass. Eine ganz wichtige Lehre aus dieser Episode für uns ist, wie Jerusalem dran ist, sagt uns nicht unser Augenschein. Da kommt es auch nicht auf besonders tolle Brillen an. Es gibt ja ganz tolle Brillen. Also beeindruckend, ein tolles Accessoire, je nachdem so. Aber das sagt uns nicht unser Augenschein. Und wie es um unsere Familienangehörigen steht, oder um unseren Arbeitskollegen, unsere Arbeitskollegin, sagt uns nicht unser Augenschein. Und wie es den Menschen hier in Sarnen geht, und also Sicht auf Sarnen von oben, kann ja auch ganz imposant aussehen. Ich habe heute auch wieder mal gedacht, so, ja, hier zu leben ist eigentlich auch noch schön. Also das Baselbiet ist auch schön. Also meine Frau und ich sind jetzt seit vielen Jahren auch eingebürgerte Baselbieter. Und da ist es auch schön. Aber hier ist ja auch so Richtung das Herz der Schweiz. Das ist auch sehr, sehr schön. Also hier könnte man sicherlich gut leben. Und versteht ihr? Wir sind ja alle Also normal gebildete Mitteleuropäerinnen, Mitteleuropäer und so weiter. Und wenn man so von den Bergen so auf Sarnen schaut, da kann es sicherlich auch ein erhebendes Gefühl geben. Und so ein bisschen das Gefühl, ja, wir sind jetzt eigentlich auch nicht so wie in der dritten Welt. Und so, wir sind eigentlich so tief innen so alle schon ein bisschen christlich. Naja, die Anzahl Kirchen und Kruzifixe und so deutet ja auch immer auf das hin. Und wenn man sich nicht gerade die Köpfe einschlägt und man auch nicht gerade Gewalt so auch sehen muss, haben wir eigentlich irgendwie so das Grundgefühl, ganz, ganz tief unten, die, die Jesus wirklich brauchen, das sind die in Afrika oder die in irgendwelchen Räuberstaaten und so, wo da Missionare auch hingehen. Aber Jesus sagt mir und dir, schau hier hin. Er sagt vielleicht, ich traue mich das jetzt mal so als Anregung auch weiterzugeben, er sagt vielleicht auch, bete um geöffnete Augen. Es ist nicht alles gut. Jeder Mensch, traue ich mich jetzt zu sagen, ohne die Bindung an Jesus Christus, ohne dass er oder sie Jesus als Herrn hat im Leben, durch Umkehr und Neugeburt, genau, ein Kreuz hängt hier ja noch nicht, glaube ich. Nein, genau, ja, schon letztes Mal hat mir das gerade ein bisschen verwirrt, aber Entschuldigung, das soll hier keinerlei Tadel sein. So. Aber ich würde jetzt hier so, wenn es ginge, aufs Kreuz verweisen auch. Ja, also jeder Mensch, der nicht in der Bindung an Jesus Christus lebt, ist verloren bis in alle Ewigkeit. Und ich glaube, sagen zu dürfen, auch weil es bei Jesus Christus keine Zeit gibt, das habe ich schon mal erwähnt, das will ich jetzt aber nicht weiter vertiefen. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass der Ölberg vielleicht hier auch in der Nähe ist, wo Jesus hinunterschaut und auch herzzerreißend weint. Vielleicht gar nicht so sehr wegen uns, aber über Menschen hier, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und vielleicht, ich kenne noch nicht alle hier so intensiver, genauer, vielleicht ist heute Morgen auch jemand in unserer Mitte, wo auch sagen muss, also muss, wo auch, ja, wo auch klar ist, nein, ich gehöre noch nicht zu Jesus Christus mit meinem ganzen Leben. Und dann wäre meine Predigt heute Morgen auch eine Einladung an dich, dich mit dieser Realität, mit diesem Retter mal etwas tiefer auseinanderzusetzen. Und es ist gar nicht eine intellektuelle Übung, dafür muss man nicht studiert sein oder extrem religiös, sondern einfach auch mal die Augen öffnen, sich mal Gedanken machen, die Heilige Schrift, die Bibel ernst nehmen, vielleicht hier jemanden, den du vielleicht kennst, hier aus der Gemeinde, mal das Gespräch suchen, nach Herbie im Kaffee zum Beispiel, und mal ins Gespräch kommen über die Dimension mit dem Namen Jesus Christus. Er ist wirklich der Lebendige und möchte neues Leben schenken. Also, das bewegt Jesus Christus zutiefst, wenn er Menschen sieht, die irgendwie blockiert sind, ob nun aus eigenem Verschulden oder nicht, das lassen wir mal ganz offen. aber die irgendwie blockiert sind und nicht die Realität erkennen. Die geistliche Realität ist mindestens so eine Realität wie das, was wir hier alles so vor Augen sehen, auch in unserem Alltag. Aber darauf möchte ich jetzt gern nochmal so einen Akzent setzen und das gerne betonen. Gottes Reich, Jesus Christus, ist immer wieder im Aufruhr wegen Menschen, die den lebendigen Gott, den Schöpfer, noch nicht kennen. Das heißt, noch nicht umgekehrt sind, ihr Leben geöffnet haben für Jesus Christus, den Retter, und mit ihm durchs Leben gehen. Das ist nicht eine Sache, so wie ein Parteiprogramm oder so, sondern hier geht es um Leben oder Tod. Und da möchte ich euch nur ein paar Kostproben kurz nennen von diesem Aufruhr. Wir lesen zum Beispiel im Lukas-Evangelium davon, wörtlich, die Engel Gottes jubeln über einen verlorenen Menschen, der zu Gott zurückfindet. Verstehen wir? Und wenn du, wenn es dich betrifft, erstmalig jetzt zu Gott zurückfindest, da ist ein Riesentamtam. Viel mehr als bei der Street Parade in Zürich. Da ist ein Riesenjubel bei den Engeln Gottes. So wichtig ist ein Mensch, der die Umkehr schafft, der sein Leben für Jesus Christus öffnet, so wichtig ist fürs Reich Gottes, für den lebendigen Gott, ein Mensch, der aus der Verlorenheit aussteigt und mit Jesus Christus durchs Leben zieht. Oder ihr kennt dieses Gleichnis auch, die Suche nach dem verlorenen Groschen. Meine Güte nochmal, 10 Rappen, was ist denn das schon wert? Aber eine Frau hat aus ihrem Sparkässeli, merkt sie, 10 Rappen hätte sie irgendwie verloren und stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, macht sich so viel Mühe, um diesen einen Groschen, diesen Zerreppler jetzt zu finden und sagt dann nicht, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich ihn ja gefunden, sondern feiert sogar wegen diesem einen Groschen mit ihren Nachbarinnen. Also beeindruckend, wie wichtig ein Mensch für den lebendigen Gott ist, für Jesus Christus ist bis heute, der sich umwendet, der sein Leben für Jesus Christus öffnet, an seiner rechten Hand durchs Leben zieht und gerettet ist. Das ist der biblische Begriff für Leben an der rechten Hand Gottes. Oder es ist die Rede von einem Hirten, der will Feierabend machen. Kann man doch gut verstehen. Also gut, ich komme nicht aus der Landwirtschaft, Gott sei es geklagt. Aber ich weiß inzwischen auch ein klein bisschen vom Theo und vielleicht sind auch noch andere Landwirte hier. Also der will Feierabend machen, der Hirte, und zählt seine Schöfli und es sind 99 und eines fehlt. Und dann lässt er die 99 zurück. Wie waghalsig, wie abenteuerlich. Ist das nicht gefährlich, dass dann alle wieder auseinanderlaufen? Aber der lässt alles stehen und liegen und läuft diesem einen verlorenen Schaf nach. Und dieses eine verlorene Schaf, vielleicht bist du das hier heute Morgen, falls es dich betrifft, oder es ist irgendjemand auch in deiner Nähe, in deinem Alltag. Dieses eine Schaf ist Jesus Christus wichtig. Und der Hirte hier, der zeigt es. Also Jesus hat tiefe Betrübnis wegen einem Menschen, wegen jedem Menschen, der in der Verlorenheit bleibt. Und die Frage, die ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, deswegen bin ich so froh, dass ich nicht oben stehe, sondern ebenbürtig und auf Augenhöhe, die Frage, die sich uns stellt, wie viel ist zu spüren? Und das ist nicht einfach eine emotionale Frage, sondern es hat mit Haltung zu tun, mit Einstellung. Wie viel ist zu spüren von diesem heißen Aufruhr, von dieser zielführenden Betrübnis von Jesus über einen Menschen? Ich möchte gerne eine Episode kurz erzählen von der Nordseeinsel Spiekeroog. Meine Familie und ich sind vor vielen Jahren dort mal gewesen, in den Ferien. Und da gibt es so eine Geschichte, die man dort lesen kann, also einen Bericht, muss man eigentlich sagen. Nämlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war dort eine Gruppe von 40 Jugendlichen vom CEFI, die dort auf dieser Nordseeinsel Spiekeroog Ferien gemacht hat. Und immerhin nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man gerade so war, man macht dort Ferien, man geht in die Nordsee und schwimmt dort. Und was dann passiert, im Meer draußen tritt eine Unterströmung auf. Und Unterströmungen haben es tragischerweise so an sich, die tritt überraschenderweise auf und sie ist nicht einfach von außen sichtbar, diese Unterströmung. Und die Unterströmung ist ganz stark, habe ich mir sagen lassen. Und was jetzt passiert mit vielen dieser Jugendlichen, sie werden rausgezogen in die Nordsee. Und ein Riesengeschrei dort unter den Jugendlichen, weil sie merken, sie haben nicht genug Kraft, um wieder an den Strand zu kommen. Entschuldigung. Und erst kapiert niemand, was eigentlich los ist. Und dann hören die Leute am Strand die Schreie. Und ein allgemeiner Aufruhr und allgemeine Ratlosigkeit. Und der Bericht geht so, dass dann ein Bergwerksdirektor aus dem Ruhrgebiet, der anscheinend ein Hühne von Mann gewesen sein muss, tritt an den Strand und ruft offensichtlich mit kraftvoller Bauchstimme, gell, mit dem Bauchatmen, da hat man viel, viel mehr Resonanz auch, mit kraftvoller Stimme ruft er den Strand entlang, eine Kette bilden. Und so bilden ganz viele Menschen dort vom Strand eine Kette in die Nordsee hinein, um den Jugendlichen herauszuhelfen. Und der Bericht geht so, dass schlussendlich der Bergwerksdirektor und 4 Jugendliche in dieser Unterströmung doch schlussendlich ums Leben kommen. Sehr tragisch. Aber es steht auch in dem Bericht am Schluss, und das fand ich so bewegend jetzt auch für unser Predigtthema, für mein Predigtthema, da heißt es, dass die eigentlich coolsten Leute sich haben bewegen lassen. Ich meine, wenn ich dort für Sommerferien am Strand bin, ja, da denke ich doch nichts. Da mache ich mich lang und lese mein Buch oder mache irgendwas und so. Und ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man auch nicht viel gehabt, aber so erholungswert, das wollten natürlich viele auch genießen. Aber es geht dieser Bericht, dass die sich haben aufrütteln lassen und in die Nordsee reingehen. Also ich bin an der Nordsee aufgewachsen, bis zum zarten Alter von 19. Und dort reingehen, also ich mag das nicht. Nordsee ist für mich zu kalt. Die wird maximal im Sommer 19 Grad, wird das Wasser. Und das, ich bin eher ein Warmduscher, wie man so sagt. Also das wäre es auch nicht für mich. Aber diese Leute am Strand, die haben sich bewegen lassen von diesem Bergwerksdirektor. Und weil sie kapiert haben, was eigentlich los ist, und sind aufgestanden, sind in die Nordsee reingelaufen. Also so bis zur Hüfte schaffe ich auch noch gerade. Aber wenn es dann noch weiter reingeht, das ist also für mich lausig kalt. Aber die haben das nicht gescheut. Also die coolsten Leute, die frivolsten Leute, heißt es in diesem Bericht, haben sind aufgestanden und haben sich eingegliedert in diese Menschenkette. Und das hat mich sehr bewegt. Ich bin sonst nicht immer so der allerkreativste und geistesgegenwärtigste, so. Aber da habe ich dann sofort auch gemerkt, hey, das ist eigentlich wie ein tragisches Gleichnis für die Situation, mit der wir als Christinnen und Christen immer wieder zu tun haben. Dass nämlich auch in unserer Welt neben uns Unterströmungen sind. Und das traue ich mich jetzt heute Morgen mal zu sagen. Ich bin nicht sicher, ob uns allen das eigentlich bewusst ist. Vor allem, wenn man schon langjährig Christen ist und man kann sich auch an ein geistiges Leben, Leben mit Jesus Christus auch gut gewöhnen. Und es gibt eine Unterströmung. Josie, das ist eigentlich eine tolle Idee. Herzlichen Dank. Merci. Ja, perfekt, danke. Ich trinke sonst nie was zwischendurch, weil mich das manchmal aus der Bahn wirft. Aber herzlichen Dank, das ist hilfreich jetzt. Und jetzt auch in unserer Welt, in unserer Umgebung, ja ganz auch in unserer Familie, vielleicht bei unserem Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder da, wo wir mit Menschen zu tun haben, ist diese Unterströmung. Und das ist die Unterströmung der Gottlosigkeit, der Ferne von Gott. Und betrifft die liebsten Menschen, weil lieb sein ist nicht unbedingt eine christliche Qualität oder entscheidet auch nicht über gerettet oder verloren, über mit Gott unterwegs sein oder bis in alle Ewigkeit ohne Gott unterwegs sein zu müssen. Aber ich möchte das gerne bewusst machen, auch in unserer Welt und unserer nächsten Umgebung gibt es diese Unterströmung, die unglaublich kräftig ist, die Menschen beeinflusst und Menschen immer wieder zieht. Und jetzt möchte ich euch gerne eine Gleichung vor Augen stellen, gerne. Wenn Menschen sich, wie auf der Insel Spiekeroog, aufregen lassen, weil es um leibliches Leben geht von diesen 40 Jugendlichen, um wie viel mehr, traue ich mich zu sagen, um wie viel mehr wäre es doch auch nachvollziehbar, sage ich mal ganz vorsichtig, wenn wir uns auch aufregen lassen, nicht nur wegen leiblichem Leben, sondern auch wegen dem geistlichen Leben, wegen dem fehlenden Leben aus dem lebendigen Gott heraus, dass Menschen in der Unterströmung der Verlorenheit bleiben müssen, mit allen Konsequenzen. Und den Konsequenzen, dass es natürlich ganz viel Einfluss auch hat auf die Lebensgestaltung, auf den Lebensstil. Und ich traue mich jetzt mal, verstehe mich bitte, ich bin ja so froh, dass ich nicht da oben stehe, aber ich möchte etwas sagen, das ist vielleicht ein bisschen unverschämt, aber es gilt, glaube ich, für uns alle. Wir nennen uns Christen. Und das heißt eigentlich genau übersetzt, wie kleine Christusse eigentlich. Und Jesus heißt Gott rettet. Gott hilft und Gott rettet. Beides steckt in diesem Namen Jesus. Und ich möchte einfach nur in den Raum stellen diese Frage, ist es berechtigt, den Namen von Jesus Christus, der Messias, von Jesus zu tragen, wenn wir vielleicht zu wenig, ich sage nur, geprägt sind, bewegt sind von diesem Rettungsanliegen, von diesem Hilfsanliegen, Rettungsanliegen unseres Herrn Jesus Christus. Ich stelle das einfach nur in den Raum. Oder ist das vielleicht so ein bisschen was auch wie Etikettenschwindel. Nur euch das mal vor Augen zu stellen. Ich zeige auf niemanden mit dem Finger so, aber ich sehe mich wie verpflichtet, auch aufgrund von dieser biblischen Passage hier auf dem Ölberg auch, einfach diese Frage auch in den Raum zu stellen. Und ich bin überzeugt, wir sind berufen, und das ist jetzt mein letzter Gedankenanstoß noch. Ich denke, wir sind berufen, miteinander als Gemeinde eine Kette zu sein. Das ist eigentlich so meine Grundüberzeugung. Als Gemeinde sind wir nicht ein Wohlfühlverein oder ein Vortragsanhörverein jeden Sonntag immer wieder. Oder ein Lobpreisverein, sondern wir sind zuallererst, bin ich fest davon überzeugt, wir sind hier Trainingscenter, wo wir uns parat machen, Sonntag für Sonntag, wofür? In der kommenden Woche die Augen offen zu halten wegen Unterströmungen, vielleicht jemandem die Hand zu reichen, wo es sich ergibt. Also ich möchte ja nicht den Vorwurf führen, oh, du hast aber Druck gemacht. Aber was ich heute Morgen gerne machen möchte, ist eine Realität, eine Herausforderung einfach vor Augen stellen. Und ihr merkt vielleicht, bis jetzt ist meine Predigt eigentlich nicht sehr praktisch gewesen. Was muss man denn jetzt tun? Vielleicht das einzige, Herr Jesus Christus, öffne meine Augen, dass ich Durchblick habe und mich nicht von der grauen Sprache des Alltags einlullen lasse. Aber jetzt zu allerletzt wird es noch ein klein bisschen praktisch. Also ich gehe davon aus, wir sind als Gemeinde so etwas wie eine Kette, Gemeinde für andere, wo Leben gelingen kann. Und was heißt jetzt eine Kette zu bilden? Erstens, es kommt auf jede und jeden an. Und das möchte ich gerne allen bewusst machen. Auch wenn man sich vielleicht wundert über den einen oder die andere. Man ist ja selbst auch vielleicht manchmal ein bisschen schräg und ein bisschen komisch. Aber es kommt auf jeden und auf jede an. Das ist ganz wichtig. Und dazu gehört auch, und dazu möchte ich euch gerne aufrufen heute Morgen, ich kenne euch ja nicht so zutiefst mit euren Alteinstellungen, Haltungen, aber ich glaube, es ist wichtig als Christ, als Christin, hier im Kanton Obwalden, hier in der FEG, auch wirklich Teil der Kette sein zu wollen. Und nicht so innerlich so ein bisschen auf Exil, im Exil sein und so, sondern nur pro forma vielleicht so dabei. Also man muss schon aufstehen, Spiekeroog, man muss schon aufstehen und ein bisschen in die ungemütliche Nordsee hineintreten und fasst einander an die Hände, eben wegen Kette. Ja, das ist vielleicht ein bisschen eklig, er rechts und sie links. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Versteht ihr? Und deswegen meine ich selber persönlich, und ich bin viel unterwegs in Sachen Gemeinde oder Gemeindeleitungsberatung und so. Also das ist schon noch ein Punkt, nicht sich nur zu bekehren zu Jesus Christus, sondern vielleicht nach vielen Jahren auch nochmal neu einen Entscheid zu treffen, das ist meine Gemeinde. Also sich zur Gemeinde nochmals vielleicht zu bekehren. Eine Kette bilden heißt zweitens, einander die Hand zu reichen. Man muss nicht, wenn man in der Kette steht, dann auch nachher gemeinsam in die Ferien gehen können. Das ist immer so mein Beispiel. Man muss einander auch nicht über alles sympathisch sein. Aber man muss einander die Hand reichen, in dem Sinn auch zusammenstehen. Vielleicht im Gebet, vielleicht auch im Respekt, vielleicht auch einander ausreden zu lassen. Und noch ein dritter Punkt, und der ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr überraschend, aber ich sage Ihnen ganz bewusst, eine Kette bilden heißt auch, die Leitenden unterstützen. Also wenn auf der Insel Spiekeroog da, die alle in der Menschenkette da immer drum gekämpft hätten und diesen Bergwerksdirektor einen Blödmann finden, dass der alle so zusammenkommandiert und was ist das überhaupt einer und Ruhrgebiet kann mir sowieso ein Puckel runterrutschen und so. Alles, was man sich so in diesem Bild jetzt von Spiekeroog her gedacht, auch so überlegen mag. Aber versteht ihr, ihr habt vier Brüder, vier Männer, die haben euer Vertrauen erhalten als Gemeindeleitung. Und Jesus sagt, es sind Unterhirten. Das sind also die, die in meinem Namen, Jesus Christus, euch vorangehen als Gemeinde. Und ich weiß, es ist keine autoritäre Leitung. Also längst nicht so wie dieser Bergwerksdirektor, der da Kommando gibt und alle ihm nach und so, sondern ich kenne so ein bisschen den Herzschlag eurer Gemeindeleitung. Aber trotzdem, das braucht es, dass man als Kette auch den Leitenden Leiten ermöglicht, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen können. Dann gelingt das mit der Kette. So, jetzt habe ich 5 Minuten überzogen, Josie. Gell, ich hatte gesagt 30 Minuten, aber genau. Gut, ich würde gerne mit einem kurzen Gebet noch einen Akzent setzen. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Herz so unverschämt öffnest, auch hier in deinem Wort, im Lukas-Evangelium, dass du dir nicht zu schade bist, hier dein Ringen und dein Kämpfen und deine Sehnsucht nach Menschen, die die Rettung annehmen, dass du das nicht verheimlichst, Herr, sondern dass wir das so sehen dürfen. Und ich bitte dich jetzt auch, Herr Jesus Christus, dass du neu auch in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Herzen neu deutlich machst, was ist an erster Stelle wichtig? Was hat Priorität? Auch für uns als Gemeinde. Und ich bitte, Herr Jesus Christus, dass du uns da neu so auf einen Lernweg auch lockst und führst und uns auch die nötige Entschlusskraft schenkst. Amen.